am Freitagabend, den ich übrigens als einen schönen Freitagabend empfunden hatte, haben wir so etwas gehört über den Grundzug, den Hauptcharakter Gottes, wie dieser Charakter Gottes unser Leben bestimmen soll. Und ich lese 3 oder 4 Verse aus dem Psalm vor, den ich auch am Sonntagabend in einer längeren Version euch vorgelegt hatte, Psalm 118. Und ausgehend von diesen Versen wollen wir sehen, was der Herr heute für uns vorhat. Psalm 118, Verse 1 bis 4 und dann noch Vers 29. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewig. Es sage Israel, ja, seine Gnade währet ewig. Wir hatten gelernt am Freitag, dass dieses Ja zu übersetzen sei. Ich bitte euch, sagt es jetzt, nicht irgendwann, sondern jetzt, seine Gnade währet ewig. Sie währt jetzt ewig, auch morgen und jeden anderen Tag. Es sage das Haus Aaron, das sind die Priester, sind also wir alle, ja, jetzt gilt es, seine Gnade währet ewig. Es sagen die den Herrn fürchten, das sind diejenigen, die durch Gottes Güte und Gnade befähigt werden, zu tun, was der Herr will, seine Gnade währet ewig. Und dann Vers 29, preist den Herrn, denn er ist gut, seine Gnade währet ewig, jetzt und ewig. Das waren so einige Worte, die wir am Freitag uns angeschaut haben. Und ich habe an diesem Freitagabend euch gesagt, dass ich eine Art Offenbarung erlebt habe, was das eigentlich bedeutet, dass wir einen Herrn haben, der von seinem Wesen her gut ist und das Gute in ihm weiterreicht. Deswegen ist er gütig. Und wir haben festgestellt, er ist nicht nur gütig, sondern er ist gnädig. Er gibt das Gute immer unverdient. Immer unverdient. Und dann, wenn wir es verdienen wollen, dann flutscht es zwischen unseren Fingern weg. Aber er ist wirklich gütig. Er ist so gütig, dass er sagt, ich will nicht, dass ihr euch anstrengt. Ich will nicht, dass euer Leben hart und schwierig wird und Schweiß auf eure Stirn tritt. Ich will nicht, dass ihr durch die Umstände die verkehrte Information empfangt, dass es Situationen gibt, in denen ich nicht gut bin. Und ihr Lieben, das gilt immer noch. Wir haben einen Herrn, der durchgehend, ohne Ausnahme, total, hundertprozentig, in jedem Einzelfall, in jeder Lebenssituation gut ist. Wir haben dann festgestellt am Freitag, dass wir manches Mal den Eindruck haben könnten, oh, hier sehe ich keine Güte. Was ich jetzt erlebe, ist so schlimm und so überwältigend und ist so lange und so chronisch und so bedrängend. Wo ist hier die Güte Gottes? Wir haben festgestellt, dass dann die Güte Gottes nicht sichtbar in Erscheinung treten kann, wenn wir in unserem Herzen nicht von seiner Güte überzeugt sind. Aber wenn wir dieses Wort, Psalm 118 und an vielen anderen Stellen in uns hineinlassen und es klopft an bei dir, es drängt hinein, wenn wir es hineinlassen, das Wort, das uns sagen will, du, ich bringe dir einen guten Bericht, du bist nicht umgeben von Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten und Nöten und Gemeinheiten und Verwundungen deiner Umgebung, sondern es gibt einen Gott, der ist überall da. Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Ich denke, Psalm 33 steht das. Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Wenn wir das so hören und wenn wir das reinlassen, unser Herz, geschehen gewaltige Dinge. Ihr Lieben, der Feind dieser Welt ringt darum, dass er in unserem Herzen vertreten ist. Er kommt nicht in der Gestalt eines Wesens mit einem Pferdefuß, sondern er kommt durch negative Umstände und die reden zu dir und die wollen sagen, nein, es stimmt nicht. Es gibt Situationen, die frei sind von Gottes Güte. Irgendwo ist der Herr schon da und ist gütig, aber da und dort und hier und jetzt ist er nicht da, sondern nur dicke, schlimme Probleme. Und nun kommt der Herr und ringt auch um dein Herz und sagt dir, lass die Wahrheit rein, lass die Wahrheit rein. Ich will dir sagen, ich bin wirklich da und ich bin total gütig. Und wisst ihr, wir haben einen Verstand von Gott bekommen, mit dem wir diese Information prüfen können, auf ihre Richtigkeit, auf ihre Konsequenzen, auf ihre Klarheit hin, und wir können Ja sagen zu dieser Information. Und ihr sollt wissen, dass wir alle, jeder unter uns, wenn wir das Wort Gottes lesen, und zumal dann, wenn der Heilige Geist uns hilft dabei, dieses Wort zu verstehen, dass wir mit unserem Ja und unserem Willen, mit unserem Verstand und unserem Willen sagen können, ja, das stimmt, das lasse ich rein. Ja, ich glaube, er ist auch für mich gut. Ja, er kann gar nicht anders sein, denn er ist Gott. Er ist zum Bösen gar nicht fähig. Denn was Böses da ist, kommt es nicht von ihm, aber er ist gut. Ihr Lieben, wir können mit unserem Verstand, vor allen Dingen, wenn er erleuchtet ist, wir können diese Information prüfen und dann beschließen, sie reinzulassen. Ihr Lieben, das liegt im Wesen unserer Schöpfung. Der Herr hat uns so ausgestattet, dass wir seine Worte anerkennen. Und das ist ein erster Punkt der, dass ich euch sagen möchte, gebrauche deinen Verstand. Und lass ihn vom Heiligen Geist durchdrungen werden und erleuchtet werden. Und dann schau hinein in diese einzige große Offenbarung, die wir von der jenseitigen Welt und von Gott überhaupt haben, in sein Wort. Und du wirst erleben, dass das Wort, er ist gütig, er ist gnädig, er ist durch und durch gut, dass es nicht hineinkommen kann. Du musst es zwar bejahen, es fließt nicht von alleine rein. Wenn du es nicht willst, bleibt das Wort draußen und du bleibst leer. Nein, du wirst nicht mehr leer, sondern voll von Schwierigkeiten. Aber du kannst deinen Verstand gebrauchen und du kannst dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, komm, hilf mir, das zu erfassen, was du meinst. Und du wirst erleben, es werden diese göttlichen Informationen hineinkommen in dich und sie werden dich besetzen und erfüllen und beglücken. Und du wirst in einer kurzen Zeit, erstaunlich kurzen Zeit erleben, es stimmt, tatsächlich es stimmt, die Güte Gottes ist real da. Ich spüre sie, ich merke sie, sie ist wunderbar. Und das wird vieles Wunderbares in Gang setzen. Der erste Schritt ist also ein Schritt der Entscheidung. Ich will die von Gott gegebenen Mittel und Möglichkeiten, meinen Verstand mit meinem Willen in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist gebrauchen, um diese Information reinzunehmen. Und der zweite Schritt ist dann der, und der ist wunderschön, dass dann, wenn der Herr sieht, dass wir die Kernwahrheit des Universums bejahen, dass es einen Gott gibt, der gut ist, dass er dann kommt und zu diesen Sachinformationen die Offenbarung gibt. Dieses innere Überwältigtwerden, schwer zu beschreiben, aber ganz real. Auf einmal erlebst du etwas und das geht durch dein Wesen, durch deine Person, durch deine Gefühle, durch dein ganzes Innenleben, dass du total davon erfasst bist, das ist wahr. Und das ist so entspannend und so wohltuend und so beeindruckend, das verändert dich total. Ohne diese Offenbarung, ohne das, was der Heilige Geist dann nachschiebt an Reaktion und an Auswirkung bei dir, würde dieser erste Schritt nach einiger Zeit verblassen. Aber wenn beides zusammenkommt, bist du verwandelt. Und dann ist das Gute in Gott in dir. Der gute Gott wird von dir als der gütige Gott erlebt und seine Güte füllt dein Herz aus und segnet dich. Und ein dicker Frieden kommt über dich. Und vieles mehr, was ich noch gleich ausführen werde. Und das ist spannend und packend und wohltuend. Wohltuend vor allem. Aber natürlich, der Feind gibt nicht so schnell auf. Glaubt ja nicht, dass nach dem ersten Durchbruchsgeschehen die Dinge für alle Zeiten geregelt sind. Nein, dann kommt der Feind mit Aufgebot von neuen Hässlichkeiten. Und Widerwärtigkeiten, vielleicht von einer ganz anderen Richtung kommend. Er will die Information immer durch Außenumstände oder durch Erinnerung an die Vergangenheit, die nicht so schön war. Er will die Information doch durchsetzen. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Gott ist nicht durchgehend gütig. Und wenn er doch gütig ist, dann er nicht für dich. Er mag für sich irgendwo im Weltenall gütig sein, aber nicht bei dir. Das will er dir sagen. Das ist eine dicke Lüge. Und sie will der Feind in deinem Bewusstsein, in deinem Denken, in deinem Herzen bestimmte Inseln und Areale besetzen, wo du doch nicht davon überzeugt bist, dass es einen durchgehend gütigen Gott gibt, der für dich gütig ist. Und diese Stellen, wenn es sie gibt, in der Gestalt, dass dein altes Denken nicht total verändert wird, oder in der Gestalt, dass du es zulässt, dass dein verändertes Herz doch wieder neu besetzt wird von solchen verkehrten Gedanken. Diese Areale in deinem Herzen sind ganz schön problematisch. Das sind jene Gegenden, jene Landschaften in deiner Innenperson, durch die der Feind dann beim zweiten Schlag reinkommt, um dich zu irritieren und am besten zu übernehmen. Und die späht er aus. Und die sucht er. Denn er kann nicht landen bei dir, wenn du durch und durch von der Grundwahrheit erfasst bist, Gott ist gütig. Er kann nicht. Kommt nicht durch. Aber diese Areale, ihr Lieben, von denen ich gesprochen habe, sie sind erkennbar. Sind erkennbar daran, dass es Positionen gibt bei dir, in denen alles sehr anstrengend verläuft. Das ist nicht entsprechend der Erfahrung von Gottes Güte. Denn Gottes Güte ist seine Gnade. Ich habe am Freitag noch einmal dargelegt, dass dieses Wort, was da im Hebräischen steht, Chesed, sowohl Güte als auch Gnade meint. Und dass beides so stark enthalten ist in dem Wort, dass man es nicht gegeneinander ausspielen kann. Beides ist wahr. Also wenn du an einer bestimmten Stelle von Gottes Güte nicht überzeugt bist, dann ist auch seine Gnade da nicht wirksam. Und was passiert dann? An der Stelle wird es anstrengend. Also überall dort in deinem Leben, jetzt ganz real, wo du merkst, oh, das ist schwierig, das ist anstrengend, ja, da ist ein bestimmter Bezirk deines Herzens nicht von der Güte und Gnade Gottes erfasst und überzeugt. Das kann man beseitigen. Du kannst das raustun. Und ein anderes Diagnostikum ist noch erkennbar, nämlich, denn wenn Zweifel entstehen, muss davor diese Grundbefindlichkeit irgendwie gegeben sein, Gott ist nicht durchgehend gütig. Wäre er gütig, gäbe es keine Zweifel. Und auch diese stolze Reaktion, es selbst machen zu müssen, um sich selbst etwas Gutes antun zu müssen, sich selbst zu dienen, hat damit zu tun. Da, wo du total von seiner Güte erfasst bist, ja, entfällt dieser Gesichtspunkt. Der Stolz wird nicht dadurch besiegt, dass wir sagen, ich will nicht mehr stolz sein. Nein, ich will nicht mehr stolz sein, ich will demütig sein. Das kannst du bis zum Lebensende machen, das geschieht nichts. Du kannst das nur überwinden dadurch, dass du dich beschenken lässt. Immer wieder neu, der Cornelius, treu wie er ist, ja. Amen, ja, Amen. Ja, wirklich. Der Sieg über Hochmut und Stolz kommt zustande, indem wir diese kostbare Wahrheit annehmen. Gott ist gütig, nicht nur allgemein, sondern für mich. Und das nicht auch nur allgemein, sondern in jeder Hinsicht. Egal, was ich gerade erlebe. Er ist total gütig und er will mit seiner Güte reinkommen, um mir Gutes zu erweisen. Das ist eine Definition von Liebe. Du fragst dich, wie passt Liebe und Güte zusammen? Oder Liebe und Gnade zusammen? Oder Liebe und Gutes zusammen? Ganz einfach. Die Liebe ist die Motivation und die Kraft, die uns Gutes tun will. Oder die Liebe ist jene Motivation, jene Kraft, mit der wir, nachdem wir Gutes empfangen haben, anderen Gutes tun wollen. Also, wenn wir unser Herz öffnen für diese Grundwahrheit, diese kostbare Wahrheit, dann werden wir erleben, dass wir so dankbar sind für das, was Gott in uns tut, erstmal in unsere Innenbefindlichkeiten anschließend durch die Außenumstände, dass wir an ihm hängen werden und ihm ergeben sein werden, und du wirst nicht mehr deinen Stolz bekämpfen müssen, sondern du hast ihn vergessen. Du bist dankbar für das, was an Guten kommt. Und dann noch zwei andere Gesichtspunkte, an denen du erkennen kannst, an welcher Stelle dein Herz noch nicht davon erfasst ist, nämlich Härte und Erschöpfung. Fangen wir mit der Erschöpfung an. Wenn du selbst viel tun musst, weil kein anderer etwas für dich tut, in Klammern, das ist wieder nur denkbar, wenn du die Güte und die Gnade Gottes nicht erfasst und ergriffen hast, dann musst du einfach das selbst tun. Und wenn du es selbst tun musst, wirst du bald am Ende sein mit deinen Energien und wirst erschöpft sein. Und wenn du dann so als Erschöpfter dich wehrst und deine letzten Reserven mobilisierst, dann wirst du hart werden. Einfach hart werden. So haben wir einige wenige ziemlich leicht erkennbare diagnostische Punkte, an denen wir erkennen können, wo in unserem Herzen wir doch noch nicht überzeugt sind von seiner Güte. Aber glaub ja nicht, dass der Herr deswegen über dich schimpft. Er sagt nur, du, es ist so wichtig für dich, dass du mich erlebst, wie ich wirklich bin. Es ist so wichtig. Er sagt dir, du wirst viel Gewinn dadurch haben. Er redet auch eigentlich gar nicht mal im Sinne von großen Wahrheiten. Er sagt, hör mal zu, meine Güte, die ich für dich reserviert habe, ist nicht nur eine Wahrheit, sondern ist eine Wohltat. Hol dir die Wohltat. Lass sie rein. Lass den Frieden, den wir gerade besungen haben, lass ihn wirksam werden. Wenn du dein Herz, dein Verstand für mich öffnest und ich eintreten darf, es kommt Frieden zustande. Viel wunderbarer Frieden. Da will ich noch ganz kurz euch vermitteln, welches solche direkten Auswirkungen sind. Das ist eigentlich die gesamte Schrift, aber lasst mich jetzt einige spezifische Dinge euch sagen. Das erste haben wir gehört, ist die Gewissheit da, dass Gott für mich gut ist? Und habe ich das bebrütet? Und macht sich das breit in mir? Kommt einfach Wohlergehen zustande. Das ist das Erste. Du wirst geflutet von Bestätigung und göttlichem Frieden und einer Erfahrung, die dir sagt, ich bin bei Gott beliebt. Er liebt mich. Er ist total für mich. Das ist ganz kostbar. Das ist so kostbar, dass Jesus, um uns das möglich zu machen, alles auf sich genommen hat, was dagegen steht. Spott und Ablehnung, Verhöhnung, all das, was er am Kreuz erlitten hatte von den Menschen, die sich gegen ihn gestellt haben, ihre Scherze gemacht haben, ihm bloßgestellt haben, ausgezogen haben, hungern ließen. Und ihre ganze Verachtung ihm zuteil werden ließen. Der Herr hat es weggetragen. Und das wird bei dir sichtbar werden durch dieses Erleben, was ich eben Wohlergehen genannt habe. Und dann gibt es einen zweiten, darüber müsste ich stundenlang reden, aber dann gibt es einen zweiten Punkt. Und der war interessanterweise am Freitagabend mehrfach unter uns deutlich geworden. Und zwar nicht nur etwa in meinem Beitrag, sondern auch im Beitrag von unseren prophetischen Freunden und Geschwistern unserer Gemeinde, die auch sich hier geäußert haben. Das ist kein Zufall, dass wir da ohne Absprache zu demselben Punkt gekommen sind. Es kommt eine überraschende Wende in deinem Leben zustande, wenn du dich von Gottes Güte durchfluten lässt. Und die sieht so aus, dass du ohne eigenen Beschluss auf einmal erlebst, Gott ist ein Gott der Wunder. Und ich gehe auf Wunder zu. Das hat nichts mit Wundersüchtigkeit zu tun, sondern wenn du im Kontext von Schwierigkeiten, die immer noch da sind, ja, seine Güte reinlässt, dann wird einfach diese lebendige, starke, wirksame, wohltuende Kraft, die dir Gutes erweisen möchte, in dir das Bewusstsein freisetzen. Es geht gar nicht anders. Wenn der Herr bei den gegenwärtigen Umständen, die ich gerade erlebe und erleide, seine Güte bei mir durchsetzen will, geht es nur durch ein Wunder oder durch viele Wunder. Und ich möchte euch sagen, seid gefasst darauf, wenn ihr euch einlasst auf dieses Angebot, auf dieses dringende, liebevolle Angebot Gottes, Gottes, ja, uns zugute, wenn ihr euch darauf einlasst. Seid darauf gefasst, dass im nächsten Augenblick, innerhalb von Stunden bis Tagen, ihr geflutet werdet von dieser Erwartung, es müssen Wunder passieren. Und ich denke, jeder von uns kann das gut verstehen, wenn man in sich die Gegenwart eines wohltuenden Herrn erlebt, der einen total bejaht und sagt, das ist erst der Anfang, ich möchte nicht nur einige schöne Gefühle geben, sondern ich möchte dich in der ganzen Breite deiner Existenz segnen und erfreuen, dann wird das nicht anders sein, als dass der Herr dir auch sagen wird und sagen muss, das heißt, ich werde auch hineingreifen in die Außenumstände und ich werde Wunder tun. Wenn du mir abnimmst, diese meine Sehnsucht, dich zu erfreuen mit meiner Güte, dann bin ich in Verpflichtung, sagt der Herr, das auch umzusetzen und ich werde dir Wunder zeigen und dich Wunder erleben lassen und du wirst sie erwarten. Hochinteressant. Du kannst dem nicht entkommen. Jeder unter uns, ihr Lieben, das ist keine Prophetie, sondern es ist nur eine geistliche Wahrheit. Jeder unter uns, der sich einlässt darauf, dass er einen gütigen Herrn hat, der darauf brennt, diese Güte Gottes in der ganzen Breite deines Lebens im Diesseits zu erleben, dich erleben zu lassen, jeder wird diese interessante Reaktion in sich erleben. Und dann sagt ja dazu. Das ist wunderschön. Ein dritter Gesichtspunkt ist, dass du auf einmal ein neues Deutungskonzept bekommst über die Wirklichkeit. Klingt ein bisschen theoretisch, ich will es nur ganz kurz andeuten. Du wirst ausgehend von dem Grundcharakter Gottes so etwas erleben wie ein inneres Koordinatensystem von Bewertungen, wie du all das, was es im Leben gibt, bewerten musst. Mit all den Schwierigkeiten, Nöten, Gemeinheiten, Attacken, Probleme und Guten und Schlechten und sowas allem, das ist gar nicht zu dir schauen sonst. Aber wenn du die göttliche Konstante, die Urkonstante in dir hast und dich nicht durch Umstände irgendwo hin und her bewegen oder schweben lässt in deiner Bewertung der Umstände, sondern wenn du diese Konstante hast, dann hast du in diesem Koordinatensystem, ich hoffe, dass einige mich verstehen, wovon ich rede, dann hast du da die Grundkonstellation und du kannst alles einordnen. Du hast den Durchblick. Du siehst die Dinge in einem anderen Licht als die anderen. Die anderen sind verhaftet und versklavt an die Umstände, die sich ständig ändern und müssen von den Umständen her irgendetwas an grundsätzlichen Entscheidungen oder Bewertungen ableiten und sie kommen ständig in Probleme. Aber du gehst von Gottes Grundcharakter aus und du hast Durchblick. Jenen Durchblick, den Paulus meinte in Römer 12, Vers 2, in dieser bekannten Stelle, wo wir aufgefordert werden, uns nicht nach den Dingen der Welt zu orientieren und ihnen angepasst zu sein, sondern dass wir uns verändern durch Erneuerung unserer Gedankenwelt, vor allem eben durch den Charakter Gottes, der uns sagt, wer er ist und wer er für uns ist, um dadurch verstehen zu können, was Gottes Wille in all dem, was wir erleben, ist. Nämlich das Gute, das Vollkommene und Gott Wohlgefällige. Das erleben wir dann. Und ausgehend davon können wir in unseren Entscheidungen treffen. Es ist dann so leicht, sich klar zu wehren gegenüber Verführungen durch die Lüge, indem alle möglichen Menschen philosophieren und sagen, das und das ist richtig und das müsst ihr tun und dem müsst ihr folgen. Wir sagen, nein, wir denken nicht im Traum daran. Wir haben eine ganz andere Information von unserem Herrn. Wir wissen, was er für uns vorbereitet hat und wie er uns liebt und wie er seine Liebe umsetzen kann in klare Taten. Er sucht nur unser Ja, dass wir uns darauf einlassen, dass wir uns lieben lassen, dass seine Güte reinkommt und dann kriegen wir Durchblick. Dann werden wir gemäß diesem Durchblick auch all das erleben, was er will. Und dann werden wir klar sagen, das kommt nicht von ihm, das kommt nicht von Gott, das kommt nicht von Gott, aber von Gott kommt das und das. Das hat er in seinem Wort gesagt. Und siehe da, wir kriegen Durchblick. Und dann könnte ich noch vieles andere hinzufügen. Aber heute möchte ich noch etwas anderes euch sagen. Und das steht in Lukas 6. Lukas 6, die Verse 45. 43 bis 45. Und das ist ein nächster Punkt unter der Überschrift: Was wird mir daraus, wenn ich mich einlasse auf diese Aussage der göttlichen Offenbarung: Ich bin total gut und gütig und ich will, dass du meine Güte erlebst, in dir hast und dann um dich herum erlebst und dann auch weitergibst. Das ist dann die Überschrift. Ich lese also die Verse vor, 43 bis 45. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Früchte bringt, denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man nicht von einem Dornbusch Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Ich möchte eine Brücke schlagen zwischen dem, was ihr bis jetzt gehört habt und was mein Herz füllt, und diesen drei Versen. Und dabei werden wir hoffentlich eine weitere Einsicht bekommen, die unheimlich hilfreich ist und die den Charakter einer Offenbarung bekommen könnte. Da lesen wir in Vers 43 zunächst einmal: Die Frucht ist wie der Baum. Man kann am Baum die Frucht erkennen und an der Frucht den Baum erkennen. Und zwar im doppelten Sinne, nach den Worten der Schrift hier. Einmal daran, dass jeder Baum gemäß seiner inneren Genetik ganz bestimmte Früchte bringt. Es bringt ein Apfelbaum immer Äpfel und nie Melonen hervor. Oder auch, das könnten wir zig Beispiele dieser Art finden. Das ist die fruchtspezifische Seite der Angelegenheit. Und dann das Zweite, was auch hier drin steht in diesen drei Versen, ist erstaunlich, wie drei kleine Verse, welche eine gewaltige Philosophie sie enthalten können, und nicht nur Philosophie, sondern Schlüssel zum Leben. Das Zweite, was uns hier gesagt wird, ist Folgendes: Ein Baum kann auch weniger gut sein. Es kann auch ein Pflaumenbaum, wie wir es bei uns zu Hause haben, gute Pflaumen herausbringen und auch schlechte Pflaumen. Wir haben da einen Pflaumenbaum, der bringt relativ gute Pflaumen, und zwei andere, die bringen nicht so überzeugte Pflaumen. Dieser Baum ist eine Pflaume. Aber er bringt Pflaumen hervor, ohne Frage. Es sind echte Pflaumen, bloß klein und hässlich und unergiebig und immer voll von Würmern und so weiter und so weiter. Also die artspezifische Komponente und die Qualität wird hier beschrieben. Und das natürlich im Hinblick auf unser Herz. Und ich lese nochmal diesen Gedanken vor. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man nicht von einem Dornbusch Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Ihr Lieben, wenn ich das so auslegen würde, dass ein guter Mensch dann Gutes hervorbringt, dann ist das eine Wahrheit, die nicht hier dran steht. Steht nicht da drin. So kann man das mit flüchtigem Blick total verkennen. Diese Wahrheit würde euch auch nicht sehr helfen. Sie würde sagen: Ja, habe ich einfach Pech gehabt. Bei meiner Kindheit, bei den Verhältnissen, wie ich sie früher erlebt habe, bei dem, wie ich früher misshandelt wurde und abgelehnt worden bin, da ist aus mir nichts Gutes geworden. Und wenn ich ein böses, aggressives und verurteilendes und rebellisches Herz habe, dann bin ich schier verdammt dazu, immer Böses hervorzubringen. Ihr Lieben, das ist nicht sehr tröstlich. Na gut, dann könnte man sagen: Aber der Herr wird dich verändern. Gut, das stimmt schon, aber du wirst bei dieser Deutung dir sagen: Naja, ich lebe schon einige Jahrzehnte, Und so doll war das noch nicht mit meiner Veränderung. Und ich glaube nicht so daran, ob ich da jemals auf einen grünen Zweig kommen werde oder ein grüner Zweig werden werde. Also diese Aussage, dass der gute Mensch Gutes hervorbringt und der Böse Böses hervorbringt aus seinem Herzen daraus, ihr Lieben, das ist eine ziemlich zweifelhafte Deutung. Und sie steht zum Glück nicht da drin. Sie ist fast deprimierend. Was steht denn da drin? Jetzt kommt das, und dann kommt der Zusammenhang zu dem, was wir bis jetzt gehört haben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Nicht aus deinem Herzen, sondern aus dem, was in deinem Herzen ist. In deinem Herzen soll ein Schatz sein. Und dein Herz ist eine Schatztruhe. Die Schatztruhe kann auch ganz schön kostbar sein. Es gibt wohl Beispiele, dass manche Schatztruhen besetzt sind mit irgendwelchen Perlen und Diamanten und so weiter. Aber das ist nicht das Normale. Im Regelfall ist der Inhalt wertvoller als die Truhe. Und so will dir der Herr sagen, du hast eine Sehnsucht, anders zu werden. Du hast eine Sehnsucht, das Gute zu tun, was der Herr dich bittet zu tun. Du hast eine Sehnsucht, gehorsam sein zu wollen, um den ganzen Segen des Herrn zu bekommen. Der Herr sagt dir, bemühe nicht dein eigenes Herz. Bemühe nicht dein eigenes Herz. Du musst das Herz nur quälen und malträtieren und da kommt doch nicht viel Besseres dabei heraus. Mach es nicht. Das ist alles nur Gesetzlichkeit. Der Herr sagt, achte darauf, dass dein Herz gefüllt wird. Und die Füllung sind die wunderbaren göttlichen Angebote seiner ewigen Worte und Wahrheiten, hinter denen fantastische Wirklichkeiten stehen. Das ist der Schatz. Und dann sagt der Herr dir, dieser Schatz in deinem Herzen, er macht dich gut, macht auch dein Herz gut, und dann bewirkt er Gutes, das aus dir herauskommt. Er bewirkt Gutes. Ich weiß nicht, ob ihr diesen radikal anderen Ansatz gleich so stark erlebt als wichtig und entscheidend, wie ich es jetzt so in mir spüre, aber es ist dennoch so. Der Herr sagt, streng dich doch nicht an. Du kannst dein Herz quälen, so viel du willst, ja. Du kannst es schlagen und drücken und quetschen. Da kommt nie was Besseres raus, als in ihm drin ist. Aber, sagt der Herr, dein Herz ist ein Gefäß, eine Schatztruhe. Und da leg ich meine kostbaren Wahrheiten hinein. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen neutralen Wahrheiten, sondern ich rede von Liebeserklärung Gottes, von Güteerklärung Gottes, von Gnadenangeboten, von all dem, was wohltut, was total göttlich und rein ist und geschenkt ist. Davon rede ich. Dass wir darüber hinaus auch manche andere Wahrheiten, die jetzt nicht direkt sich umsetzen lassen in ein inneres Erleben, auch noch bejahen müssen und verstehen müssen, Sache für sich. Aber das Entscheidende ist, ja, dass du die kostbarsten von allen Wirklichkeitsbeschreibungen in dir hast. Du hast einen Gott, der in dich verliebt ist und der dich besetzen möchte, aber es nicht tun kann ohne deine Einladung. Er kann dich manipulieren. Und der seine Güte und seine Gnade und seine Liebe und alles Gute in dir ausbreiten möchte und damit dich anfüllen möchte. Das ist das Entscheidende. Und wenn das in dir drin ist, das ist der Schatz, ihr Lieben, dann wird der Schatz dafür sorgen, dass die Schatztruhe, dein Herz, verändert wird und dann wirst du als Gesamtperson verändern. Es steht nämlich schon da, dass der gute Mensch Gutes bringt. Also der Herr sagt, dieser, dein Schatz, hat es an sich, dich, dein Herz und dann deine gesamte Person zu verändern und dann schafft er Gutes. All das steht in diesen ganz wenigen Versen drin. Das ist für mich genial, wie man mit so wenigen Worten so Gewaltiges ausdrücken kann. Ihr Lieben, das beseitigt die gesamte Philosophie, auch halb- und dreiviertel christliche Philosophie, die es gibt und die um uns ringt und die uns auffordern möchte, dass wir uns anstrengen müssen und dass wir mit aller Hingabe und Fleiß uns heiligen sollen und so weiter. Nein, das macht er, sein Wort. Und sein Wort ist Jesus selbst natürlich. Er kommt in dich hinein als ein Liebhaber. Und der Heilige Geist wird das dann in dir ausdrücken.
ausbreiten, sodass du wirklich verändert wirst und aus dir heraus Gutes fließt und Gutes wächst. Das ist gemeint. Und unser Jahr, das vor uns ist, soll das beweisen. Der Herr hat eine Sehnsucht, dass er Menschen findet, die ihm gestatten, das zu tun. Der Herr will in diesem ganzen Jahr an jedem Tag diese seine leidenschaftliche Bitte und sein Angebot in dir Wirklichkeit werden lassen. Und deswegen öffne dich dafür. Und wenn du von irgendwelchen Schicksalsschlägen oder der schlimmen Dingen getroffen wirst, dann häng nicht dein Herz daran und schau es an und staune es an und starre es an und glaube es, das ist einfach böse, das muss ich verdauen, das muss ich hinnehmen, das ist schlimm, aber eines Tages werde ich es dann auch überstanden haben. Mach es nicht so, sondern dann sage und siehe und sage, dass die Güte Gottes da ist und füll damit dein Herz, was schon heißt, dass du wegschauen musst. Du musst wegschauen von den Dingen, die sich dir aufdrängen und so dick vor dir aufpflanzen und sagen, hallo, ich bin auch noch da und mich kannst du nicht übersehen. Du musst sagen, nein, ich schaue dir vorbei, ich schaue dich hindurch, ich schaue nie die Güte Gottes. Und dann wird der Herr das beseitigen und nicht nur beseitigen, sondern daraus einen besonderen Segen machen. Einen besonderen Segen. Der Schatz in dir sind die Wohltaten enthaltenden Worte Gottes, die alle belegt sind und bedeckt sind von Realität, wie eine Währung durch bestimmte Schätze gesichert sein muss. So ist es. Jedes Wort ist gesichert durch den Charakter Gottes und durch seine unendliche Fähigkeit, das Gute auch durchzusetzen. Und wenn das in dir der Fall ist, dann gibt es daraus Auswirkungen, die ich schon am Anfang beschrieben habe. Aber hier in unserem Versen wird das wie folgt beschrieben: Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen Böses hervor. Und dann kommt ein Nachsatz: Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Und das will heißen, eine Hauptauswirkung der Tatsache, dass wir uns in göttlicher Einseitigkeit allein auf Güte Gottes konzentrieren, wird dann die sein, dass unser Herz davon voll wird. Richtig voll wird. Es passt nichts anderes mehr rein. Richtig voll wird. Und dann werden wir merken, welche Kapazität wir haben. Und das Herz kann ganz schön viel beinhalten. Und dann geschieht das Interessante: Wenn das Herz dann so voll wird, dass es überfließt, dann fließt es nicht irgendwo hinein, sondern aus deinem Mund heraus. Und dann fließt aus deinem Mund Güte und Gottes und Gutes heraus. Und wenn dein Mund das zum Ausdruck bringt, zum Ausfluss bringt, was in dir drin ist, dann wirst du mit dem, was du so sagst, wenn es aus der Fülle deiner Person, deines Herzens kommt, wirst du Gewaltiges an Segen in Gang setzen. Dein Mund, was du aussprichst, wird Segen freisetzen. Im ganzen Jahr hindurch. Segen freisetzen. Wenn du etwas sagst und es kommt nicht aus einem übervollen Herzen, dann ist es nur etwas Gesagtes. Entweder ist es harmlos oder wenn es aus einem negativen, vollen Herzen kommt, bringt es Fluch und Zerstörung zustande. Aber wenn du voll bist von seiner Güte, dann kommen Worte voll von Gnade aus dir heraus und sie sind nicht kitschig. Sie sind nicht kitschig. Sie sind aufbauend, sie sind wohltuend und sie sind gleichsam göttliche Beschlüsse. Und dann geschieht das, was du sagst. So erleben wir also, dass zwei Dinge geschehen. In deinem Herzen, das Herz ist eine Verbindung von Seele und Geist, kommen Veränderungen zustande im dem seelisch göttlich-seelischen Bereich kommt Leben und Loben und Hoffnung, Ermutigung und Anbetung zustande. Und in deinem Geist, die Frucht des Geistes, all das, was uns der Galaterbrief berichtet, Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmütigkeit und auch Glauben. Interessanterweise Glauben, da haben wir die Verbindung. Wenn du dich ernährst durch diese Wohltaten, dann kommt Glauben zustande, aber auch Liebe. Und das tut dir und jedem anderen gut. Und wenn du so auf diesem geistig-logischen Weg dich füllen lässt mit Gottes vollkommener Liebe, dann ist unter vielen Auswirkungen, die ich gar nicht aufzählen könnte, das würde auch nur eine Aufzählung sein und würde dann nicht mehr uns so sehr bewegen, dann ist eins besonders bemerkenswert. Und das will ich noch sagen, so am Anfang des Jahres. Gottes Güte eingeladen in unser Herz schafft die Gegenwart von Gottes Liebe. Das ist dasselbe mit einem anderen Wort. Und die Liebe ist jene Kraft, die Gutes geben will. Und wenn du voll bist davon, dann wird dir das zuteil werden, was in deiner Umgebung nicht vorhanden ist. Du wirst erleben, dass die Liebe Gottes, vor allem die vollkommene Liebe Gottes, von der ich rede, dass sie die Furcht austreibt, regelrecht austreibt. Die Liebe Gottes kann ganz schön energisch sein. Sie treibt die Furcht aus. Die Furcht vor allem Möglichen wird gar nicht hier spezifiziert. Muss man auch gar nicht. Sie ist so vielfältig, dass man ganze Bücher damit schreiben könnte. Denn die Furcht ist eine Geist der Menschheit. Und die Furcht ist auch bei dir da. Alles, was du an Negativen siehst, alles, was der Feind in dein Leben hineinbringen will, alles, was du annimmst an Botschaft durch die Umstände, die er dir bringt und die etwas sagen sollen, verkehrterweise als Lüge, all das erzeugt Furcht. Und die Furcht, die peinigt, sagt das Wort im 1. Johannes 4 im nächsten Satz. Sie quält. Und du sollst nicht gequält werden. So höre, der Herr sagt dir am Anfang des Jahres, in deiner Umgebung, durch deren Kümmernisse, Fehlschläge, Nöte und Probleme und durch das, was auf dieser Erde geschieht, und einiges haben wir in den letzten Wochen ja nun erlebt, ja, an schlimmen Katastrophen, Naturkatastrophen, an kriegerischen Auseinandersetzungen, an wirtschaftlichen Dingen, all das erzeugt Furcht und Angst und quält und peinigt. Aber bei dir soll's nicht da sein. Aber versteht das bitte. Es ist nicht erlaubt, das darf ich nicht machen, zu sagen, es wird einfach keine Furcht über euch kommen. So ein dahingeworfenes Wort, als ob es keine Bedingung gibt. Nein, es gibt eine Bedingung. Nämlich die, eine schöne Bedingung. Nicht der saure Apfel, sondern das Gegenteil. Du sollst die Güte einladen, die Liebe einladen, damit die Furcht verjagt wird. Lädst du die Güte Gottes nicht ein, lässt du dich von jeder Panik, von jedem Problem, von jeder Schwierigkeit, von jeder Infragestellung, von jeder Verwundung, lässt du dich immer wieder neu bestimmen, dass man doch gegen dich ist und dass die Welt doch nicht voll von Güte Gottes ist, dann wirst du erleben, dass du doch von der Furcht gepeinigt wird. Aber der Herr sagt, nicht so bei euch. Ihr seid mir zu kostbar, als dass ihr durch Furcht gequält werden sollt. Und so bitte ich dich, dass du, wenn du das jetzt mit dir nimmst nach Hause und wenn du merkst, es kommt doch irgendwie der Furcht auf, dass du sofort hinschaust und fragst, oh, wo habe ich etwas reingelassen an Lüge, was mich unruhig macht und dann Furcht erzeugt, dass du es sofort nimmst und ausreißt und sagst, es stimmt nicht überein mit dem, was der Herr gesagt hat. Der Herr hat gesagt, die Güte Gottes ist allgegenwärtig, auch da, wo Schrecken und wo Furcht sind. Und ich erwähle sie und ich fülle mein Herz damit und dann werde ich erleben, dass sie keinen Einfluss mehr hat, dass auch die Außenumstände, die uns plagen wollen und Furcht erzeugen, dass sie weichen müssen und dass ein besonderer Segen daraus resultiert, ihr Lieben. Das ist das, was ich euch ans Herz legen möchte. Nicht diese allgemeine, bedingungslose Segnung. Ihr werdet keine Furcht mehr haben. Erstmal glaubt ihr das und so nicht. Und zweitens stimmt es nicht. Und drittens wäre es eine Verführung. Nein, es ist schon anders. Aber diese Bedingung, die von uns erwartet wird, ist eine Wohltat, ist eine Wohltat. Du kannst dein Leben, deine stille Zeit oder halblaute Zeit oder laute Zeit, je nachdem, wie du dieses machst, ja, du kannst sie füllen mit Wohltaten. Du kannst aus dem Wort Gottes herauslesen, was er mit dir vorhat, was Jesus für dich bewirkt hat, wie er alles übernommen hat und wie er wirklich jetzt dich mit Güte Gottes füllen will, um das so stark in dir zur Wirksamkeit zu bringen, dass du anschließend erlebst, dass jede Außenschwierigkeit davor kapitulieren muss. Halleluja. Das ist unsere Bestimmung. Dafür sind wir da, zum Segen unserer Umwelt. Zum Segen unserer Umwelt. Deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, die brauchen eine Anschauung davon, wie es aussieht, dass jemand unter denselben Umständen wie sie lebt, aber fröhlich und entspannt und voll von Frieden und sehr ruhig und ohne Furcht. Das ist unsere Berufung. Und die Menschen kommen zu uns und sie werden sich an dich hängen und werden sagen, ich brauche den Gott, der dich so ruhig macht und so zuversichtlich macht und der so viel Güte in deinem Leben bewirkt hat. Halleluja. Amen. Herr, das brauchen wir. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass dein Wort Zusammenhänge enthüllt und Hintergründe darstellt und Lebenskräfte freisetzt, wie sie nirgendwo anders zu bekommen sind. Und Herr, ich will mich als Pastor dieser Gemeinde, mit der Gemeinde zusammen. Ich will mich äußern vor dir. Und wir wollen dir sagen, Herr, wir wollen dich ehren, indem wir all das Gute, was von dir kommt und was du bist, übernehmen. Auf gedanklicher Ebene, auf der Ebene von Innenerfahrungen, auf der Ebene von Wohlergehen, auf der Ebene von Wundern und Zeichen und auf der Ebene von Wohltaten, die wir anderen erweisen. Herr, wir übergeben dir unseren Mund. Dieser Mund soll gefüttert werden aus der Fülle unserer Herzen, die deine Güte enthalten. Wir übergeben dir unseren Willen. Wir übergeben dir unseren Verstand. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Tag dieses Jahres anfüllen willst mit dem Erweis von deinen Güte, von deiner Güte und deinen Wohltaten. Danke, Herr, dass du das alles in Kraft gesetzt hast, indem du den Fluch getragen hast am Kreuz, sodass wir nicht mehr leiden müssen unter dem Gesetz und den Folgen des Gesetzes. Danke, Herr, dass du Tod und Sünde besiegt hast und uns zum Leben berufen hast. Und so ergreifen wir deine Hand und wir ergreifen deine Wohltaten. Wir sagen, ja, sie sind real, sie sind total real. Und wir lassen uns von keiner Lüge der Umstände um uns herum davon fernhalten. Wir glauben dir, wir vertrauen dir. Und ich danke dir, dass schon heute du eingreifst, dass du heute Wohltaten geben willst, dass du jetzt die Herzen erwärmt hast und dass wir uns entscheiden können, dir mehr zu vertrauen als dem, was uns die Welt zeigen will an Verwüstung und an Bedrohung. Und ich danke dir, dass du auch heute schon gesund machen willst. Heute schon gesund machen willst. Danke, dass du auch heute Familien heilst. Ich danke dir, dass wir nach Hause gehen und wenn uns irgendetwas Böses widerfährt, wir nicht auf den Menschen schauen und starren müssen, der uns was Ungutes gesagt hat, sondern dass wir uns trösten lassen und erfreuen lassen von dir und Liebes zurückgeben mit Worten, mit Handlungen, mit unserer Stimmung. Danke, dass wir so vorgehen können mit allen Menschen um uns herum. Danke, dass wir Friedensstifter und Heilbringer sind, auch Heilungsbringer. Und das ohne Anstrengung. Herr, das ist so kostbar. Wir preisen dich. Amen. Amen. Auch heute soll es so sein, wenn wir jetzt gemeinsam singen, darauf reagieren, dass die unter uns, die merken, dass das, was sie erleiden, irgendwie damit zu tun hat, dass sie etwas Kostbares an Wahrheit haben fallen lassen und Hilfe und Heilung suchen. Heute soll es so sein, dass auch ihr nach vorne kommen dürft. Und wir wollen euch helfen, die Hand Gottes zu ergreifen und aus der Lüge herauszutreten, dass Gott böse ist, dass er es euch heimgezahlt hat und dass ihr schutzlos all dem Bösen ausgeliefert seid. Empfangt Hilfe für den Körper, für die Seele, für die Familien.